Das ist
Lost on Planet Fashion,
der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Neue Folge. Und ich finde, diese Folge schließt sich thematisch schon gut an die letzte an.
Also, das stimmt.
Ja, wir haben ja Opulenz als Thema. Und In der letzten war es ja Versace.
Ja, das war opulent.
Ja.
Aber diese Folge wird doch opulenter.
Aber bevor wir starten, will ich dir was zeigen. Werde ich dir Dinge zeigen, ne? Mhm. Also mir zeigt es ja so Werbeanzeigen an.
Nur dir?
Nein, dir auch, aber ach so, okay. Oder jedem oder jeder anderen auch. Aber ich meine, mir hat es jetzt speziell Werbeanzeigen angezeigt.
Okay.
Und mich hat ein Artikel, der blieb mir so im Auge. Ich zeig dir mal diesen Artikel.
Okay, das ist ein Artikel. Okay, es ist von Facebook, aber von Balenciaga. Damen, kleine Lederware, Lecity. Okay, das ist eine kleine Lecity-Tasche. Die ist mikro höchstwahrscheinlich. Die sieht sehr, sehr, sehr klein aus. Da ist ein
Karabiner. Ja, guck mal genauer hin.
Oh mein Gott, ich soll genauer hingucken.
Ja, nee, du hast schon gerade das Richtige gesagt mit dem Karabiner.
Ja, ja, sie ist wirklich mikro, mikro, mikro. Da ist ein Karabiner und der Karabiner hat eine normale Größe. Der hängt an der Tasche und diese Tasche ist quasi dreimal größer als der Karabiner. Mehr nicht. Das bedeutet, die ist wirklich klein. Vielleicht ist sie nicht mal aus Stoff.
Das ist nicht meine Tasche.
Oh Gott, das ist nur ein Plastik.
Nee, das ist ein Taschencharm.
Ach, ein Taschenanhänger einer Tasche.
Ja, es ist ein Lecity Mikro Taschenanhänger, heißt das Produkt.
Ja.
Das heißt, es ist quasi für deine Lecity Bag, ist das ein Charm, den du dranhängen kannst. Und der geht sogar, der Reißverschluss oben, also wie, wo man normalerweise die Tasche aufmacht, hat es auch einen Reißverschluss und du kannst es sogar aufmachen.
Also so wie Karl Lagerfeld sagen würde, für Kondome, Kokain und Zigaretten.
Ich weiß nicht, ob ein Kondom da reinpasst, ehrlich gesagt.
Aber Kokain und Zigaretten.
Ich rauche nicht und nehme auch keine Drogen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es auf. Und es hat mich extrem angesprochen, weil ich dachte, oh Gott, da gibt's. Er fasst sich gerade schon an die Stirn, okay. Da gibt's quasi eine Mini-Mikro-Ausgabe der Tasche als Anhänger für die Tasche. Das heißt quasi, die geschrumpfte Tasche kann an die Tasche.
Ja, und kostet bestimmt genauso viel wie die große Originaltasche.
Das wollte ich dich gerade schätzen lassen. Was denkst du denn, wie teuer dieser Lecity-Mikro-Taschenanhänger für Damen ist?
Okay, also ich glaube zu wissen, die Lecity Bag kostet ungefähr 1600 Euro und ich gehe davon aus, dass der Anhänger mindestens 980 Euro kostet. Es ist Balenciaga, völlig übertrieben?
Ja. Nee, es ist nicht so teuer.
Ach, es ist nicht so teuer?
Also nicht so teuer, wie du gerade geschätzt hast.
Okay, dann 460.
750.
Ah.
Also es ist super teuer, aber jetzt hast du so hochgegriffen mit deinen 980. Und ich fand schon 750 total übertrieben.
Völlig verrückt.
Aber wenn du denkst, dass das wirklich so alles mit so Kleinteilen ist, ist schon wieder cool.
Für Menschen, die wirklich schon alles haben und echt nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld, raus damit.
Ja.
Ja.
Ich sag mal so, würde das 50 Euro kosten, hätte ich gesagt, komm, das kann man mal machen, den Spaß.
Ja, als Einstiegsprodukt wahrscheinlich.
Aber nicht als, aber du kaufst dir doch nicht für 750 Euro ein Einstiegsprodukt.
Nein, ich meine für die 50 Euro.
Aber ja, da brauchst du ja aber die große Tasche auch.
Aber dann hat es keinen Luxus.
Naja, aber am Ende hast du dann so eine billige Tasche, wo dann der 50 Euro Charm dran baumelt?
Nein, das finde ich nicht. Also ich finde nicht, dass man den ja, das muss man nicht nur an eine Tasche hängen. Das geht sehr gut in eine Gürtelschlaufe rein. Das geht sehr gut als irgendein cooler Anhänger einer Kette oder sowas. Irgendwas Crazy-mäßiges kann man da schon machen. Also
ja, aber ich für meinen Teil hätte es ja gerne an der Tasche.
Ja.
Aber nicht für 750 Euro, da kriege ich ja schon wieder eine andere Tasche.
Okay. Eine ist große. Das dann opulent?
Ich würde sagen, ja.
Naja.
Oder vielleicht nicht.
In unserer Folge über Surrealismus in der Mode haben wir schon mal über solche Elemente gesprochen, wo man Dinge vergrößert oder verkleinert und sowas und in eine neue Funktion begibt sozusagen. Das könnte man auch da wieder interpretieren, aber ich glaube, dass es ein sehr guter Marketing-Gag ist.
Hm. Wo du jetzt schon gefragt hast, ob das opulent ist, würde ich sagen, können wir ja gleich in unsere Folge reinstarten und klären, was Opulenz in der Mode denn eigentlich ist.
Ja, ich freue mich drauf.
Möchtest du was dazu sagen oder soll ich was dazu sagen?
Ich würde mal kurz so ein bisschen anreißen. Ich meine, du kannst gerne dann nochmal so ein paar Definitionen raushauen. Aber ich für meinen Teil habe festgestellt, dass wir ja in Anbetracht dessen, dass gerade erst die Haute Couture Fashion Show in Paris war, viele tolle Haute Couture Kollektionen gesehen haben von großen und eher unbekannteren Labels. Und da ist mir aufgefallen, dass es eben offensichtlich eine neue Form oder eine Form von Opulenz in der Mode gibt. Und nicht nur Versace diesen Stil oder dieses Stilmittel nutzt, sondern auch viele andere. Und das fand ich toll und dann finde ich, da sollten wir auch mal drüber reden, was das eigentlich ist.
Ja, und was hast du rausgefunden, was eigentlich ist?
Ich habe mal hier die Begriffsdefinition von Opulenz. Und das ist kommt von einem lateinischen Wort opulentia, das so viel wie Reichtum und Überfluss bedeutet. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja, wie gesagt, über Reichtum und Überfluss sprechen. Und das macht sich in der Mode bemerkbar durch satte Farben, wertvolle Materialien, Schmuckelemente, hoher optischer Reichtum, handwerklich anspruchsvoll, Verkörperung von Macht und Status. Und es wird noch zudem noch ausgedrückt durch sehr viel Volumen und Fülle.
Jetzt ich?
Gern.
Geht schon in die Richtung, die du hattest. Also ich habe auch, dass die Stoffe das auszeichnen können, nämlich wenn es hochwertige Stoffe sind wie Brokat, Seide, Samt, Jacquard und bestickte Stoffe, dass die alle ein Gefühl von Luxus vermitteln. Dann könnte ein Element sein Verzierung, also zum Beispiel Gold- oder Silberfäden, Perlenstickereien, Pailletten, Kristalle oder üppige Applikationen, also quasi reichhaltige Verzierung. Dann, dass es durch Silhouetten ausgezeichnet werden kann, also voluminöse Ballkleider zum Beispiel, üppige Rougen, Drapierungen, übertriebene Schultern, solche Sachen. Dann fallen oft auch so barocke und Rokoko-Einflüsse mit rein. Mhm. Zum Beispiel wie Dolce & Gabbana oder Alexander McQueen. Die greifen ja auch oft auf historische Elemente zurück. Und dann die Farben habe ich auch mit dunkler Eleganz oder Gold. Also quasi satte und tiefe Farben wie Smaragdgrün, Burgunderrot, Königsblau oder halt Gold- und Metalltöne. Und Maximalismus und Glamour. Das wären zum Beispiel so große Statement-Schmuckstücke, pelzbesetzte Elemente oder exzentrische Accessoires. Also man sieht quasi, es gibt viele Sachen, wodurch sich Opulenz ausdrücken kann.
Gesellschaftlich ja vor allem auch dafür genutzt, um eben sich deutlich abzuheben und zu zeigen, ich bin jemand anderes, ich bin nicht wie die anderen und das soll die Mode sozusagen stärker unterstreichen.
Genau.
Ja.
Und in der heutigen Folge reden wir über drei Designer, die quasi uns aufgefallen sind zum Thema Opulenz, jetzt bei den Haute Couture Shows. Genau, und dazwischen werden wir immer mal wieder andere Fakten und Sachen reinstreuen. Ja, und da denke ich, wird das ganz cool werden.
Wir starten gleich mal mit Valentino, finde ich. Ja, Valentino, ich reiß wieder mal so ein bisschen etwas Historisches dazu an. Wir haben ja in unseren vergangenen Podcast-Folgen schon häufiger über Valentino gesprochen. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja gar selber nicht so ein großer Valentino-Fan. Aber wenn wir gerade wieder über Opulenz sprechen, müssen wir vor allem eben jetzt diese letzte Show unter die Lupe nehmen. Valentino wurde 1960 in Rom gegründet. Und zwar von Valentino Garavani. So heißt nämlich der eigentliche Ursprungsdesigner. Und 1962 wurde seine erste Show in Florenz gezeigt. Sofort große Anerkennung bekommen und besonderes Augenmerk ist hier das ikonische Valentino Red. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Die erste Couture-Show, die gab es 1989, natürlich in Paris. Aktuell ist der Designer Alessandro Michele, 52 Jahre alt, der vorher bei Gucci gearbeitet hat, nun der Kreativdirektor von Valentino und zeigt seine erste Haute Couture-Show für Valentino. Diese trägt einen wirklich schwierigen Namen. Es tut mir wirklich leid, ich werde ihn mit Sicherheit falsch aussprechen. Vertiginox oder so heißt es. Poetics of the List. So nennt sich die Show. Anders als man es erwarten könnte, wurde die Show nicht in einem sehr opulenten Rahmen präsentiert, sondern in einem völlig verdunkelten Raum mit einem riesigen LED-Hintergrund. Und da war wie ein Breaking News Laufband in roter Schrift mit Schlagwörtern, der die ganze Zeit durchlief. Und die Models sind seitlich in den Raum gekommen, haben sich mittig platziert und hinter ihnen kam sozusagen eine digitale Zahl, um anzuzeigen, welcher Look, bei welchem Look wir jetzt sind, wurde immer größer hinter ihnen und sie standen sozusagen in diesem wirklich dunklen, fast schwarzen Raum und präsentierten diese Robe und gingen einfach weiter. Relativ unspektakulär und völliger Fokus auf die Mode.
Wie, die gingen einfach weiter, die gingen aber schon vor und zurück.
Der klassische Walk ist ja im Prinzip, dass man eine Laufstrecke hat und da läuft das laufen die Models sozusagen aneinandergereiht mittlerweile und man kann die sozusagen in Ruhe betrachten. Dort war das so, dass du im Prinzip einen länglichen Raum hattest. Das Model ging in die Mitte, positionierte sich mittig in dem Raum, blieb kurz stehen und ging dann einfach weiter.
Zurück.
Die gingen quasi, kamen von rechts und gingen dann nach links weiter.
Ach so, die stellen sich bloß hin und dann...
Genau, dann kam von hinten eine große Zahl, eben die 01 oder eben die 42 und dann wurde die hinter ihnen immer größer und darüber war dieses LED-Laufband, ansonsten war alles ringsrum schwarz, vollkommen schwarz.
Klingt erstmal nach einem leichten Job, wenn man Model ist.
Ja, das kann gut sein.
Also ich meine, anders als bei Rick Owens, wo die in den riesigen Kiss Heels Treppen laufen müssen und riesige Steinwege entlang und so.
Ja. Das stimmt. Also von der Präsentationsweise war es relativ einfach.
Aber ich muss sagen, ich habe die Bilder ja gesehen und ich fand das ganz cool mit den Zahlen im Hintergrund.
Ja, ich fand das sehr überraschend, dass das sehr technisch wirkte.
Mhm. Ja. Aber mir hat das irgendwie gefallen auch mit den Zahlen. Das fand ich irgendwie gut.
Ich fand das auch gut.
Okay, wir haben ja gesagt, wir suchen uns wieder zwei Looks aus, die uns gefallen haben, zwei, die uns nicht so gefallen haben. Und wenn wir dann noch den Bedarf haben, über einen anderen Look zu sprechen, zeigen wir uns den auch.
Ja.
Alle Looks zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen seht ihr auf unseren Instagram- und TikTok-Kanälen Lost on Planet Fashion. Also schaut gerne rein, aber wir werden sie auch für euch beschreiben. Gut. Abwechselnd?
Ja, klar. Abwechselnd.
Dann fange ich an mit einem Top-Look.
Einen Top-Look. Ich bin so gespannt. Es ist eine sehr kontroverse Kollektion, finde ich persönlich. Und das hoffe ich, findet ihr auch. Ich beschreibe mal den ersten Look. Dahinter steht die 02. Also der zweite Look der Kollektion. Es ist offensichtlich ein älteres weibliches Model mit langen blonden Haaren. Sie trägt ein Oberteil in Schwarz mit einer großen Schleife an der Schulter. Genau. Und dann ein sehr weiter Rock in einem Farbton. Ja, was ist das für ein Farbton? Bräunliches Grau, Metall, etwas leicht glänzend, eventuell ein Satinstoff mit großen, großen Kellerfalten und sehr breit. Ja, das ist ein Top-Look bei dir.
Ja.
Ja, der ist aber eigentlich recht nüchtern, außer dass der Rock eben sehr stark ist, ausgeprägt.
Ja, ich bin ja auch eher die für Quiet Luxury, ne?
Ach so, du bist die Quiet Luxury.
Nee, mein zweiter Top-Look ist ein bisschen anders als der, aber an dem hat mir gefallen, dass er so schlicht und elegant ist, aber trotzdem opulent durch die Hochwertigkeit der Materialien und der Silhouette. Deshalb gefiel mir der und mir gefiel, wie das Model darin aussah und irgendwie fand ich das gut. Ich brauchte da nicht so viel Shishi, ich fand, das hat so für sich gesprochen.
Ich finde es interessant, weil ich glaube, das ist verhältnismäßig ein sehr gut tragbarer Look.
Ja, für eine meiner Veranstaltungen.
Für eine von deinen Veranstaltungen würdest du den tragen?
Hm. Ja, ich finde den wirklich schön. Und du hast ja quasi diese, hast du gesagt, Schleife oder sowas?
Ja.
Das ist eine Feder.
Ach.
Oder sowas Ähnliches, glaube ich. Und die geht ziemlich weit nach hinten. Also die geht gefühlt noch mal einen halben Meter nach hinten.
Oh, das ist toll.
Also die Seitenansicht, der ist quasi wie so eine Spitze, die nach hinten geht. Das ist ganz cool. Das sieht man hier auf dem Bild nicht so gut. Aber ich kann dir gerne noch mal eine Seitenansicht zeigen. Und da zeige ich dir das noch mal.
Ach ja, okay, ja. Aus der Schleife kommen die Federn raus. Ja, sehr, sehr schön, das stimmt. Ja, Federn, da hat man mich ja sowieso immer gleich mit. Ja, sehr schön. Ich finde das total spannend. Das muss ich jetzt mal auch dazu sagen, dass das Model, das hat ja so beauty-technisch, ist das schon auch ein bisschen speziell für High Fashion, wenn man sich das überlegt. Denn das hat ja offensichtlich graue Ansätze, weit, weit rausgewachsene naturgraue Haare, was bei Models selten ist. Bei älteren Models sieht man immer gerne viel weißes Haar, das stimmt. Und die sehen aber, die haben dann meistens so richtig weiß leuchtende Haare und das hat sie nicht. Sie hat quasi fast schon so dieses leicht ins Gelbliche gehende.
Und sie hat ja auch kaum Make-up drauf,
ja,
ne?
Ja, finde ich spannend.
Ja, hat mir aber gut gefallen, hat mich total angesprochen.
Ich gebe dir meinen Favoriten-Look,
mein erster Favoriten-Look. Ich wusste, dass du den nimmst. Ich wusste es. Deshalb habe ich den schon nicht genommen, weil ich genau wusste, dass du ihn nimmst.
Ich habe den gesehen, ich habe die Show gesehen und dieser Look kam und ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist hier was ganz anderes, ein ganz anderes Level.
Gut, es ist Look Nummer 3, also die 03 sehen wir im Hintergrund. Wir sind also nicht weit gekommen. Ah, okay, Look 2, Look 3 nehmen wir gleich als Top. Es ist ein langes Kleid in einem hellen Bananengelb.
Ja.
Und es ist komplett aus so Rüschenstoff und hat Volants. Es ist lang und hat Volants und Rüschen komplett. Es ist auch langärmlich und dann hat es ab den Handgelenken nochmal sehr opulente Volants. Und die Hände sind auch wie eingefasst in die Rüschen. Und auch es gibt eine Kopfbedeckung. Ich weiß nicht genau, ob es wie eine Kapuze ist, aber man sieht jedenfalls nur das Gesicht des Models, nicht die Haare. Und an den Seiten hat sie wie Metalldetails, also fast schon wie Ohrringe, bloß dass halt an der Kapuze, ich sag mal, Kapuze ist eigentlich eher wahrscheinlich eine Kopfbedeckung, weil die sehr, sehr eng ist. Und es umspielt quasi so das Gesicht. In der Mitte ist es quasi an der Taille ist eine kleine Schleife, wo es zusammengebunden ist. Aber ja, es ist sehr, sehr viel Material.
Und das findest du schlecht?
Nee, ich find's nicht schlecht, ich find's schön. Ich muss sagen, die haben es schon hinbekommen, dass es nicht aussieht wie Omas Gardine, ne?
Ich finde es super spannend, weil das sieht sehr historisierend aus durch die Verwendung der Farbe und das Material, weil das ist so Häkelspitze und dann aber auch nochmal so ornamentig aus der Häkelspitze so in 3D rausgeformt. Das finde ich schon erstmal ziemlich cool. Und es sieht halt, also es ist auch so ein bisschen absurd. Ich weiß nicht.
Es ist auf jeden Fall nicht, von der Silhouette ist es ja auch nicht opulent, da ist es schon eher körpernah.
Ja.
Es ist schon eher, also nur der Rockteil ist nur ganz leicht ausgestellt, eher auch gerade nach unten. Ich finde es irgendwie schön. Ich kann mir aber nicht vorstellen, gut, dasselbe anzuziehen ist Blödsinn. Wo sollte man sowas auch anziehen?
Was?
Aber
das ist super was für solche Veranstaltungen. Oh mein Gott.
Ja.
Es hat etwas Morbides.
Findest du? Ich gar nicht.
Doch, ich finde diese, weil das so durch diese verschiedenen Strukturen, diese Erhebung und solche Sachen. Es hat so einen leichten, morbiden Charme. Wenn du ein altes Haus hast und du weißt, es war mal ein super opulentes Haus und es wurde aber nie renoviert, dann hat es einen ganz besonderen Charme. Es sieht richtig schick aus, aber es sieht irgendwie auch so ein bisschen verzaubert aus. Und das sehe ich da irgendwie.
Findest du, es sieht alt aus?
Ja, ich finde schon, es sieht alt aus.
Aber weil du die Assoziation hast, dass es mal weiß gewesen sein könnte und dass das Gelb quasi die Vergilbtheit des Materials darstellt?
Ja, ich denke schon, dass das so einen nostalgischen Touch haben soll.
Krass.
Ja, so dieses Zurückerinnern an was.
Hm.
Weil Modernität wird ja viel durch viel Hochglanz und durch viel Frischheit erzeugt.
Ich finde eher schon, dass es was Historisches ist, was ins Modernere übersetzt wurde. Und nicht das, was Modernes ist, was alt aussieht, sondern eher umgekehrt, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Es ist auch kein Kostüm. Also es ist nicht etwas, was du trägst, wenn du in einem Theater bist und dann siehst du das.
Nee, deshalb, wo würde man es tragen? Aber das ist ja bei den Haute-Couture-Sachen.
Ja, das darf eh wild sein. Ja. Zeig mir mal einen Flop.
Einen Flop soll ich dir jetzt zeigen?
Ja, mach mir
einen Flop. Nicht den zweiten Top.
Den machen wir dann danach.
Okay, ich zeig dir einen Flop. Den habe ich gesehen und habe gedacht, oh Gott.
Wow.
Oh Gott.
Stark.
Hast du es als Top?
Ja, nein. die Nummer 17. Es ist einer meiner Flops, tatsächlich.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Ist ja auch gar nicht schlimm, da sind wir uns einig, das ist ja schön. Es ist eine Nachempfindung der Renaissance, denn es ist ein vollständig ausschnittfreies und vollständig komplett körperverdeckendes Kleid. Also wir haben keinen Ausschnitt. Dafür haben wir einen großen Mühlsteinkragen, der auch schon wieder in so einem Gelb ist, also aus Spitze. Und dann hat das Model ein gequiltetes Kleid an, was sehr, sehr breit nach unten ist, mit riesig Keulenärmeln. Und Quilt bedeutet, dass wir also eine Patchwork-Arbeit haben aus verschiedenen Vierecken und es sieht aus wie eine Decke. Aber wiederum ist es sehr historisierend und diese Musterung, es sind vor allem viele Vs für Valentino. Und ansonsten sieht es aus, wie es wären es alte Tapeten oder alte Decken, die man so irgendwie miteinander verbunden hat. Und das alles eben als Karo-Muster. Was findest du nicht so toll daran?
Ich habe es gesehen und habe gedacht, oh Gott. Also wirklich, ich glaube, ich habe sogar oh Gott gesagt, als ich es gesehen habe. Ich finde, es erinnert mich an einen Harlekin.
Ja, sehr gute Assoziation, gefällt mir.
Durch den Kragen, den Schnitt und das Muster des Kleides. Ich finde, es macht keine schöne Körperform. Die Silhouette gefällt mir gar nicht, mir gefällt das Muster nicht und diese Harlekin-Assoziation gefällt mir auch nicht. Es sieht fast humoristisch aus, aber auf keine gute Weise. Also es erinnert mich so an die Horror-Clown-Frau von S.
Achso, das ist aber ein Mann.
Ich weiß, deshalb sagte ich
die Frau. Ach, die Frau. Achso, als hätte er eine Frau.
Wenn er eine Frau hätte.
Ja, okay.
Wenn er eine gruselige Frau hätte, wäre das die Frau.
Achso, okay, krass. Okay.
Also, ja, also gar nicht. Nee, ich weiß nicht, gar nicht.
Ja, Alessandro Michele ließ sich ja von verschiedenen Epochen und Stilen inspirieren und vor allem eben unter anderem Figuren der historischen Tudors, das ist eine englische Adelsfamilie sozusagen gewesen im 16. Jahrhundert, und, wie du schon gesagt hast, die Commedia dell'arte, das ist die venezianische Version des Karneval. Und da gibt es so eine Truppe von verschiedenen Gauklern und Harlekin-Figuren, und davon hat er sich inspirieren lassen. Und du hast es ja sofort erkannt, finde ich richtig cool. Gefällt mir.
Man erkennt es auch, aber das ist die schlechtmöglichste Variante, wie man so aussehen will.
Und du hast dieses Kleid, was als besonderes Kollektionshighlight als
hab ich angerissen,
hast du quasi als deinen persönlichen Flop. Und meiner ist es auch. Also
ich habe nicht gewusst, dass das ein Kollektionshighlight ist.
Ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Das darf ja ruhig. Dafür sind wir ja hier und auch mal unsere Meinung kundzutun.
Genau, wir sagen ja nur unsere Meinung.
Genau. Genau. Vielleicht jetzt, findet ihr das ja auch ganz anders.
Ja. Ja? Schaut gerne mal auf unsere Kanäle und sagt uns mal, wie ihr das findet. Ob gut oder schlecht.
Genau. Jetzt zeige ich dir einen meiner Flop-Looks.
Ja, zeig mir einen deiner Flop-Looks. Das ist Look 1 gewesen. Da habe ich auch überlegt, also ich sehe natürlich, dass Look 1 ist, aber ich wusste auch, dass Look 1 ist. Da habe ich auch kurz überlegt, ob das mein Flop-Look ist. Und zwar ist das auch ein sehr ausgestelltes Kleid. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oben sieht es aus, als wäre das aus Krepppapier.
Mhm.
Also
es ist Krepp. Also aber kein Papier, sondern Stoff.
Stoff, ja. Und als wäre das quasi so geflochten. Und zwar 4 verschiedene Farben. So ein Grasgrün, ein sehr kräftiges Himmelblau, ein Bordeauxrot und ein Creme, was schon fast ins Rosé geht. Und quasi am Oberteil ist es super eng geschnitten und wie halt miteinander geflochten, verwoben, also dass du quasi wie so Karo-Formen hast.
Mhm.
Und die Ärmel sind dann so, als würde sich das auflösen. Und da hast du quasi diese 4 Farben so in Streifenformen, aber natürlich aneinander. Und ab der Taille geht es sehr, sehr breit auseinander, also der Rock, wie so ein Ballkleidartig. Du hast auch wieder diese Karo-Formen und auch wieder in den Farben. Aber da ist das Material ganz anders, nämlich rüschig. Also es sieht aus, als wäre der Stoff irgendwie ja fast wie aufgedröselt oder
ja.
Wie. Also am Anfang habe ich erst gedacht, das ist wie flauschig, sieht's aus.
Ja, er kriegt so Struktur.
Ja, genau. Ja. Also unten, oben sind die Linien relativ scharf und unten ist es alles sehr verwuschelt, dadurch, dass es wie Rüschen oder wie Tüll oder sowas ist, ne? Warum gefällt dir das nicht?
Also ich darf nochmal sagen dazu, dass dieses Kleid quasi ein Stück ist, inspiriert ist von einem Archivkleid, was es schon gab. Also es gab ein ähnliches Kleid, ein ähnliches Design von Valentino schon mal. Und er hat dieses sozusagen als Inspiration genommen und nochmal aufgegriffen. Und mir gefällt es einfach wirklich nicht besonders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selten, dass ich dazu sage, dass es mir nicht gefällt, weil ich einfach finde, dass es überhaupt nicht mein Geschmack ist. Wenn ich jetzt natürlich wieder als Designer daran gehe, dann sehe ich natürlich und weiß natürlich, dass das was Besonderes ist, dass es technisch hochanspruchsvoll ist, dass es auch gestalterisch sehr gut ausgeführt ist, das, gar keine Frage.
Das finde ich auch. Also ich finde gestalterisch, wenn man darüber nachdenkt, ne, wie ich es gerade beschrieben habe oder als ich es beschrieben habe, fiel mir auf, naja gut, es ist schon sehr durchdacht und er hat wahrscheinlich schon rübergebracht, was er rüberbringen wollte, scheinbar. Dennoch, mir gefallen, glaube ich, auch die Farbkombinationen nicht.
Die sind tatsächlich, wie es original auch schon so waren.
Ja, mir gefallen trotzdem die Farbkombinationen nicht.
Ja, ja.
Und irgendwas anderes stört mich auch noch daran, ich weiß nicht. Aber ich habe es nicht als Flop-Look ausgewählt. Also so floppig war es für mich nicht.
Also ich hatte noch ein paar andere, aber da war ich dann so der Meinung, die sind einfach nicht opulent genug, passend zur Folge. Und das, hier wollte ich wirklich was Opulentes nehmen. Und es ist einfach nicht mein Geschmack. Es wird seine Fans finden, das ist völlig okay. Mir gefällt es nicht.
Dann warte mal meinen zweiten Flop-Look ab. Aber erstmal zeige ich dir noch einen Top-Look, ja?
Ja.
Gut, mein zweiter Top-Look ist ganz anders als der erste Top-Look.
Oh mein Gott, spitzenmäßig.
Hast du den auch?
Nein, den habe ich nicht. Der war auch leider, also war auch ganz ehrlich gesagt nicht auf meiner Wahl. Aber er sieht wirklich toll aus. Und zwar, es ist ein sehr schmales Kleid.
Es ist Nummer 14 Nummer übrigens.
Nummer 14, genau. Nummer 14. Es ist ein schmales Kleid. Es besteht aber aus mehreren Teilen. Es hat im oberen Bereich, also im Hals- und Schulterbereich, hat es eine Art Rosette, die wie ein Kragen flach aufliegt. Und es hat so ganz wundervolle Verzierungen in Mint und Rosé und Weiß mit ganz vieler Ornamentik. Und es wirkt so ein bisschen wie Jugendstil, also sehr floral, aber auch ein bisschen, ich will nicht sagen, lebensunfroh. Gibt's das? Das gibt's wahrscheinlich nicht. Egal. Es hat, das Model, das Kleid hat keine Ärmel, dafür trägt das Model schwarze lange Handschuhe mit riesigen, großen, runden, metallischen Armreifen in drei Farben. Dieses Element dieser einzelnen Blätter, was oben am Kragen ist, das führt sich so weiter und dann beginnt so sozusagen unter der Hüfte, kriegt es ein Rock-Element in einem spektakulären Rot. Mag ich überhaupt nicht dieses Rot, weil das so fast schon kupferrot ist. Mit Plissé, sehr lang, dennoch sehr, sehr schön. Sieht sehr historisch aus. Wie als hätte man so eine Jugendstil-Malerei, die man so aus opulenten Villen kennt. Und die hätte sich als Kleid hier formiert. Finde ich toll. Wie findest du das?
Na, ich finde das super. Also ich mag die, na, ich mag alles daran. Vor allem diese... Alles, was im Oberkörperbereich ist. Ich finde das toll. Es hat mir irgendwie einen asiatischen Touch so vermittelt.
Genau.
Ich mag auch die Farbkombination. Irgendwie sieht es sehr extravagant aus. Das hat mir gefallen.
Ja, es ist so seerosenmäßig. Der Seerosenteich. Das meinte ich ja mit Jugendstil. Der japanische Jugendstil hat das ganz oft, wenn man das sich mal interessieren will, wie sowas aussieht. Googelt mal japanischer Seerosenteich-Jugendstil. Super. Ganz, ganz klasse. Lieb ich. Tolle Kunst dort. Jetzt kommt mein nächster Top-Look. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn hinreißend.
Look Nummer 6. Warum lachst du so?
Oh Gott, weil ich ihn wirklich klasse finde.
Wirklich?
Ja, großartig.
Es ist viel Plissé. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es zu beschreiben. Also erstmal hat das Model, ich weiß gar nicht, ist das ein Kleid? Nee, es sieht aus wie, als du hättest Hosenbeine. Aus Plissé in Beige. Es ist wie ein Cape drüber gehangen oder ist Teil des Oberteils, auch lang aus beigem Plissé. Und dann ist wie über der Hose ein Oberteil, was erstmal bis zum Bauchnabel ungefähr geschlossen ist. Es hat sehr, sehr viele metallische Details. Ich denke, es sind Pailletten, so verschieden musterig angeordnet, also so wie Kreise und wie, also so ein Schwung hat es verschieden. Und dann hast du an den Seiten geht es bis auf den Boden wie so ein Rock über der Hose, aber vorne ist es offen. Super schwierig zu beschreiben. Und vorne ist eine riesige Schluppe, also so eine riesige Schluppenschleife in Mint. Guckt euch den Look unbedingt an. Und es hat eine ziemlich lange Schleppe, die sich aus diesem Cape-artigen ergibt. Ich kann verstehen, warum du den Look gut findest. Er ist sehr raffiniert.
Es sieht auch wahnsinnig würdevoll aus.
Ja, ist mir sowieso aufgefallen, ich glaube, bei der Kollektion war es teilweise sehr herzoglich.
Ja.
Und herrschaftlich.
Genau. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir in der Opulenz ja festgestellt haben oder schon aus der Definition erhaschen können, dass wir sagen, okay, es ist ein Machtsymbol, ein Statussymbol.
Ja, da gab es das auf verschiedenen Arten, ja. Aber das ist mir auch aufgefallen. Dann zeige ich dir noch mal was mir nicht so gut gefällt.
Okay, das ist Rokoko, ein Rokoko-Stil. Das ist Look Nummer 7. Ein florales Kleid im Rokoko-Stil mit einer, das nennt man Panier. Das ist also, dass es zur Seite hin breit wird, aber nicht nach vorn und auch nicht nach hinten. Das ist wirklich nur so diese Hüftkeulen, sage ich mal, die so aus der Seite rauskommen. Sehr, sehr breit. Und das Kleid ist könnte ein sehr schöner Biedermeier-Vorhang gewesen sein mit diesen tollen Streublumen in Beige, in Rot, Rosé und Grün und Gelb und sowas. Es gibt so eine Mitschmatschfarbe, weil das so meliert wirkt. Und dann ist es oben aber sehr rüschig. Es ist ein Stilmix, wenn man es ganz genau nimmt. Die Kostümbildner würden jetzt hier alles auseinandernehmen. Ja, was stört dich daran?
Ich finde, es sieht aus wie Oma wollte zum Ball gehen.
Ganz schön krass, ne?
Also mir gefällt dieses Florale nicht in Verbindung auch mit dem Schnitt. Also es sieht so altbacken aus. Also nicht, dass das sogar was Schlechtes ist. Es kann ja historisierend sein, aber das sieht tatsächlich für mich so ein bisschen das altmodisch und altbacken aus.
Ja, das kann ich genauso bestätigen, denn es ist tatsächlich die Übertreibung des Historisieren. Also er hat eine historisierende Form gewählt und dann legt er noch eins drauf, indem er aus einem anderen Stil ein Textil wählt mit einem Muster, was aus einer anderen Zeit ist. Und das ergibt so dieses Bild von, es ist wahnsinnig schräg aus der Zeit gefallen und es wirkt wirklich, ja.
Ja, ich glaube sogar, der Stoff wäre nicht mal das Problem, wenn er irgendwie ein bisschen moderner eingesetzt wäre.
Ja, ja.
Aber das ist halt, und ich glaube, der Schnitt wäre auch schön, wenn es nicht der Stoff wäre. Also beides in Kombination finde ich zu viel.
Ja, und das ist krass, weil das wirklich eine Gratwanderung ist. Dass das tatsächlich dahin führt, dass du ja auch emotional darüber nachdenkst, was will, also wie sehr kann ich jetzt hier mit dem Betrachter eigentlich ins Gericht gehen und kann den auch mal herausfordern. Das will er ja auch natürlich. Er will herausfordern, er will an die Grenze gehen, was ist dann wirklich, wo kippt das Ganze dann? Und da ist er schon ziemlich nah dran.
Ja, hast du noch einen Flop-Look?
Ich hatte ja den gleichen wie du.
Ah ja, okay, ja. Also sind wir durch mit Valentino.
Ja, also ich finde, wir haben Valentino sehr schön beschrieben.
Würdest du sagen, es war eine gute Kollektion insgesamt?
Ich bin überrascht gewesen. Es war eine sehr gute Kollektion insgesamt, weil sehr viele schöne Sachen dabei waren, die technisch sehr gut waren. Und natürlich, er hat seinen speziellen Stil, dieses Maximalistische, was er anwendet, und dieses Historisierende. Rein für unser Thema und unsere Grundgedanken der Opulenz ist das natürlich völlig erfüllt. Nichtsdestotrotz werde ich kein Fan von der Mode im Allgemeinen. Ich finde es toll, was er macht. Hat er einen ganz starken Alleinstellungsmerkmal und das ist was Besonderes und er ist auch ein toller Künstler. Da gibt es auch gar keine Frage. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt Valentino zu kaufen und ich war auch vorher kein Fan davon, mir Gucci zu kaufen.
Du würdest nicht dir Valentino und Gucci kaufen? Okay.
Nein, also heute nicht.
Okay, dann lassen wir es heute. Bevor wir zur nächsten Show kommen, würde ich gerne mit dir über das Zusammenspiel von Opulenz und Quiet Luxury reden.
Oh, da gibt es ein Zusammenspiel?
Naja, das will ich ja gerne mit dir diskutieren.
Okay, cool.
Also, weil auf den ersten Blick wirkt es ja sehr gegensätzlich. Ja. Weil das eine ist ja so prunkvoll und luxuriös und maximalistisch. Und das andere ist ja eher dezent und raffiniert, elegant, ohne dass man jetzt alles zur Schau trägt. Mhm. Aber eigentlich, wenn wir uns die Merkmale von Opulenz angeschaut haben, nämlich die prunkvollen Designs, Gold, die hochwertigen Stoffe und die aufwendigen Steckereien und so, es ist ja ein Aspekt, aber im Grunde könnte Opulenz ja auch schon viel leiser sein durch luxuriöse Stoffe und einen super Schnitt und eine hohe Handwerkskunst, ohne dass man offensichtlich ein Logo sieht. Mhm. Also zum Beispiel wie bei Bottega Veneta.
Ja.
Das ist sehr teuer, luxuriös, aber hat nicht ein auffälliges Branding.
Das stimmt und die Opulenz kommt natürlich durch die handwerkliche Technik und das Geschick, mit dem Leder zu arbeiten, das zu flechten und das zu formen. Mhm.
Das denkst du darüber?
Ja, also formal ist es natürlich so, dass wenn wir jetzt Quiet Luxury, was ja vermeintlich etwas ruhiger daherkommt, aber extrem luxuriös sein soll. Natürlich zudem, wir haben viele verschiedene Materialien, die wir miteinander verbinden und die sollen alle sehr hochwertig sein und sehr handwerklich aufwendig sein, vermeintlich nicht zusammenpassen. Da gibt's bestimmt gute Schnittmengen, kann ich mir vorstellen, weil natürlich beides darauf abzielt, extrem luxuriös zu sein. Na, also die sollen sehr hochwertig, soll beides sehr hochwertig sein und ich denke, da gibt es auf jeden Fall Schnittmengen. Ob das jetzt Bottega ist, kann ich jetzt...
War nur ein Beispiel.
Ja, ja, nee, das ist ja ein gutes Beispiel.
Hm. Ja. Also ich denke, man kann es schon sicherlich abgrenzen und es sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen. Ich wollte nur sagen, dass Quiet Luxury ja auch was Opulentes haben kann, auf ganz andere Weise. Ne? Natürlich viel minimalistischer.
Das stimmt natürlich. Klar, klar. Also ich denke mir, dass zum Beispiel eben, und darüber werden wir jetzt, denke ich, gleich auch mal sprechen können, bei Armani... Da finden wir eher nochmal sowas. Also ich kann mir gut vorstellen, da haben wir eher diesen Aspekt, dass wir das Quiet Luxury da so sehen können. Kann ich mir vorstellen.
Na, dann gucken wir uns doch mal an, was Armani so gemacht hat. Willst du erstmal was zur Show an sich sagen, oder?
Ich würde noch mal kurz so die Randfakten dazu erzählen, und zwar Armani Privé, um ganz genau zu sein, das ist die Haute Couture-Version von Armani, also die haben ja auch unterschiedliche Marken in dem Großkonzern von Armani. Und der Designer Giorgio Armani wurde 1934 in Italien geboren. Der ist also schon 80 Jahre alt und macht noch aktive Kollektionen. Ne? Und jetzt die Armani Privé-Kollektion hatte 90 Looks. 90.
Das stimmt, der hatte extrem viele Looks. Als ich mir das angeschaut habe, dachte ich auch, es endet einfach nicht.
Ja, es endet fast überhaupt nicht. Das ist fast doppelt so viel als die Valentino-Kollektion. Aber auch sein Leben ist relativ spannend, finde ich. Er hat nämlich als erstes eigentlich angefangen, Medizin zu studieren und hat dann irgendwann als Schaufensterdekorateur gearbeitet in Mailand in einem sehr bekannten Kaufhaus und hat dann 1975 begonnen, ein eigenes Geschäft bzw. ein eigenes Unternehmen schon zu gründen. Und in den 80ern hat er mit seinem sehr strengen Stil den sogenannten Power Suit erfunden. Die Armani-Anzüge, die kennen wir nämlich aus vielen Filmen zum Beispiel, getragen von Frauen und Männern mit durch die Merkmale wie klare Schnitte und sehr hochwertige Stoffe, hat er eben die 80er sehr stark dominiert. Da kennt man das, wie gesagt, aus vielen, vielen Filmen.
Weißt du, warum er mit der Medizin aufgehört hat?
Nein.
Weil er kein Blut sehen konnte.
Oh, nicht so gut, ne? Oder?
Für die Modewelt vielleicht schon.
Ja, das definitiv. Das ist eines der größten Modehäuser, privat geführten Modehäuser. Also es gibt keine Beteiligung großer Luxuskonzerne. Und er zählt zu den reichsten Modedesignern der Welt. Und man schätzt sein Vermögen auf 7 Milliarden Dollar. Also das ist schon mal ganz ordentlich. Es gibt ganz unterschiedliche Linien. Und wie gesagt, 2005, jetzt nämlich genau 20 Jahre Jubiläum, gibt es die Haute Couture-Linie Armani Privé.
Wie fandest du denn die Kollektion? Bevor wir uns die Top- und Flop-Looks zeigen, wie fandest du es denn? Als du dich durch die 90 Looks gekämpft hast?
Ja, die Kollektion heißt übrigens Luminiers, also vom Licht, vom Glänzen und Schimmern. Und das finde ich sehr schön, weil es eine sehr funkelnde und sehr schimmernde
Kollektion. Passt doch gut zum Thema Opulenz.
Ja, total, finde ich auch. Und vor allem sehr schön war der Einsatz von den sehr hochwertigen Stoffen, also sehr viele Seide, sehr, sehr viel Satin, Seidensatin und sehr viel Hochglanz. Ich mag Privé, aber es ist nie eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also die Armani Privé-Kollektionen sind leider nie wirklich eine Überraschung, weil es gibt kaum krasse Stilbrüche. Also das ist alles schon sehr klar, was kommen wird. Dort findet man auf jeden Fall das perfekte Kleid für ganz tolle Events. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn Vicky B mal anruft, dass mit.
Die würde bei Armani Privé auch was finden.
Das definitiv. Und vor allem, wenn sie dich einlädt, dass du mit einem Armani Privé Kleid definitiv richtig angezogen bist.
Soll ich dir sagen, dass ich finde, also erstmal die Kollektion. Mir hat die grundsätzlich sehr gut gefallen. Du hast recht, es war jetzt keine große Überraschung und es waren viele Dinge, die schon sehr Hand in Hand miteinander gingen. Also im Gegensatz zu Valentino, wo man sich die Looks angeschaut hat und dann war der eine Look so und der andere so und dann wieder ganz anders, war das bei Armani irgendwie viel stimmiger. Mhm. Aber so grundsätzlich gab es viele Looks, die mir wirklich gut gefallen haben.
Also tatsächlich haben mir auch sehr viel gefallen, aber ich habe da tatsächlich das Problem, dass ich mich, wenn ich intensiv darüber nachdenke, jetzt nicht an ein Highlight erinnern kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war das allerbeste.
Das stimmt.
Allerbeste
wenn Piece. Ich jetzt an das zweite Seerosenkleid denke, an meinen an meinen Top-Look von Valentino, ist das was mir gleich wieder einfällt.
Genau.
Du hast recht, bei Armani Privé war es so, dass das alles viel schlichter irgendwie war, dass ich viele Looks mir abgespeichert habe, wo ich dich schön fand. Aber dadurch, dass sie so schlicht waren, waren sie viel weniger besonders vielleicht oder herausstechend. Also es war von den Farben her sehr ähnlich alles, ne? Entweder so Beige-Töne oder Schwarz. Mhm. Weniger mutig, aber dennoch irgendwie schön, aber eine sichere Bank. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir ein Armani-Privé-Kleid wirklich kaufen würde, obwohl mir die Sachen gefallen haben. Aber auch so, dass ich einen Look gesehen habe und dachte, oh ja, der ist schön. Dann ging ich zum nächsten und dachte, oh ja, der ist auch schön, ist zum vorherigen relativ ähnlich. Beide sind schön, so.
Ich finde, man sieht dort schon seine Reife. Also man bemerkt, dass er schon ja einfach genau weiß, was er tut und wenig experimentierfreudig ist, weil er das einfach alles beherrscht. Das ist ganz klar. Und es ist auf der einen Seite relativ clean, weil du hast sehr viele glatte Stoffe, die einfach sehr schön fließen, was sehr edel ist. Und dann hast du so diese Harmonie, die er durch diese bestickten Elemente einführt, indem er die Glanzsteine setzt und solche Sachen. Und das ist alles sehr harmonisch.
Zeig mir mal jetzt deinen ersten Top-Look.
Meinen ersten Top-Look, den zeige ich dir sehr gern. Hier gibt es jetzt keine Nummerierung.
Nee, schade. Das hat mir tatsächlich bei Valentino gut gefallen.
Ja, aber ich weiß, dass das Kleid weiter hinten ist. Also bei ihr später.
Ja, das stimmt. Das war etwas später. Das war schon so spät, dass ich dachte, puh. Also es ist ein schulterfreies Kleid, relativ eng anliegend. Also es ist erstmal so beige und gräulich. Es hat oben am Ausschnitt quasi, es ist relativ gerade der Ausschnitt, also wie gesagt, ist ja schulterfrei und trägerlos. Da hat es wie eine breitere Borte und die ist verziert mit Steinen in Silber und dunklen größeren Steinen, die ein bisschen wie vielleicht Blätter sind und dann halt kleine silberne Steine. Am auffälligsten ist natürlich an der Hüfte, dass an der einen Seite der Hüfte quasi eine Palme ist und sich die Palmenblätter über den Bauchbereich bis zu den Beinen so erstrecken, also quasi in der Mitte des Kleides. Also die Blätter sind grau und auch mit Steinen verziert, dass sie quasi glitzern. Und am unteren Bereich des Kleides, also es ist bodenlang, hat man auch wieder so Blätterverzierungen, auch mit Bestickungen und solchen Sachen und einer kleinen Libelle.
Niedlich.
Die Libelle ist tatsächlich sehr niedlich. Okay, Es ist opulent natürlich durch das Material und die Verzierung, ne? Also es ist ganz anders als Valentino. Hier ist es eher andere Sachen, die da das Kleid opulent machen. Es ist schön auf jeden Fall.
Du hast die Handtasche gar nicht beschrieben.
Oh, entschuldige. Wie konnte ich das nur auslassen? Du hast
die Handtasche nicht beschrieben.
Es ist wie ein kleine Kristalle, fast wie so ein kleiner Kronleuchter als Handtasche, obwohl es kein Kronleuchter ist. Es ist wie so eine Beuteltasche, die aber komplett aus Steinen und ja aus kleinen, wie Strasssteinen, Glitzersteinen und größeren, wie Glassteinen bestehen. Es hat wirklich so ein bisschen Lampen, so Kronleuchter-Elemente drin.
Ich finde das ganz spannend, weil das ist ja auch wieder was Historisierendes, finde ich. Weil du hast ja früher so gehabt, so diese Metalltaschen, diese Kettentaschen.
Ja, ja.
Solche Beutelchen, die man so mitgetragen hat.
Ja,
und
das
finde ich so, das ist eine andere Form davon, was anderes.
Aber eine luxuriösere Form davon.
Ja, aber auch das, da, also ich finde, da sieht man schon irgendwo so dieses Historisierende, steckt hier auch schon wieder drin.
Ja.
Scheinbar ist das ja auch ein Merkmal, was wir bei Opulenz so mitnehmen können. Also man hat auch immer wieder so diese Rückkehr. So ein bisschen so zurückschauen, was war in der Vergangenheit und was kann ich heute wieder aufgreifen.
Was gefällt dir besonders an dem Kleid?
Es ist grundsätzlich, also es ist technisch natürlich toll gemacht. Die Palmenblätter, sowas kann sehr schnell plakativ wirken. Aber ich weiß nicht, ich finde auch, es hat so ein bisschen so einen ganz leicht orientalischen Touch, fand ich in der Kollektion ohnehin. So, das sehe ich. Und es hat was Verträumtes, finde ich sehr elegant. Es ist eben, und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Kern an dieser Kollektion und auch so der grundsätzliche Unterschied auch, wir reden hier ja auch von ganz anderen Trägerinnen. Die Armani-Kundin wird nicht die Valentino-Kundin sein. Da stimmt
Fall.
Irgendwas nicht, wenn das so wäre. Ja.
Willst du einen von meinen Top-Looks sehen? Soll ich dir sagen, wie viele mögliche Top-Looks ich mir abgespeichert habe?
87.
Und jetzt mal wirklich?
4.
6.
Okay.
Und bei dem Look, den ich dir gleich zeige, also ich habe das dann wieder so gemacht, dass ich dachte, ich entscheide mich spontan. Und wenn ich später nochmal drauf gucke, wird mir sicherlich klar werden, was ich nehme. Und den Look, den ich dir jetzt zeige, den hatte ich mir gar nicht so als Top-Look abgespeichert, sondern eher als, da könnten wir mal darüber reden. Aber als du vorhin darüber gesprochen hast oder wir darüber gesprochen haben, über dieses, was einem in Erinnerung bleibt und so, war es tatsächlich dieses Kleid. Und irgendwie finde ich es gut und deshalb ist es ein Top-Look doch geworden. Crazy, oder? 6 Looks und dann zeige ich dir einen, der eigentlich gar kein Top-Look sein sollte.
Ach, krass. Okay, wow, das ist eigentlich völlig wider der Natur, denn das ist ja also vermeintlich sehr nackt.
Wider meiner Natur, meinst
du? Ja. Ja, ja, sehr nackt, sehr nackt. Aber, und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, er schafft das eben auch, dass es sehr würdevoll aussieht.
Du hast recht, er ist nackt. Deshalb war es im ersten Augenblick, dass ich dachte, aber irgendwie hat's doch Klasse. Also ich weiß sowieso nicht, ob wenn jemand sich dieses Kleid kaufen würde und damit rausgehen würde, ob man dann tatsächlich drunter nichts trägt, so dass man alles sieht. Aber vielleicht kann man ja auch was drunter ziehen. So, vielleicht auch nicht.
Technisch gesehen ist das auch sehr raffiniert gemacht, denn die Brust ist eigentlich ein bisschen abgedeckt.
Na genau, wenn man quasi jetzt den Nippel nicht sieht, sondern nur die Brust so, finde ich es eigentlich ganz schön. Also dann finde ich es nämlich auch elegant genug für dieses Kleid.
Genau.
Weil ich finde, ein Nippel würde das jetzt zerstören.
Ja, ja, ja.
Na, also der würde den Look zerstören.
Das ist natürlich auch, wie gesagt, seiner Reife, also nicht, weil er alt ist oder so, sondern seiner Reife, seinem Status, den er hat und auch die Kundinnen, die das haben werden, natürlich überhaupt nicht angesprochen. Aber nichtsdestotrotz will er natürlich trotzdem was zeigen. Es ist ein Kleid, ich beschreibe es jetzt endlich mal, damit wir da mal hinkommen. Es ist ein sehr, also es ist ein langes Kleid und es hat keinen Ausschnitt, es hat oben nur einen ganz normalen Ausschnitt und es hat lange Ärmel. Der Stoff ist aber wahrscheinlich Tüll, also es ist ein Mesh-Gewebe und dann hast du große Pailletten und die sind in Reihen angeordnet und es wirkt im Prinzip wie so Pointillismus, also Punkte wie, in Linien.
Ja, wie als wäre es gestreift, wirkt das Kleid.
Ja, genau, als wäre es gestreift, aber mit Punkten. Und die sind alle in goldenen Pailletten, ja, mehrere übereinander einfach. Und
beschreibt mal nochmal die Farbe des Kleides.
Hautfarben. Es ist dadurch, dass es beige, hellgold ist, dieses Meshgewebe und es ist ja durchsichtig. Und im Grunde genommen ist sie nackt. Also nicht wirklich, aber wenn sie jetzt irgendwo ein Tattoo hätte, dann würdest du es sehen. Ja. Eine kleine hübsche Klatschhandtasche, die ist auch voll bestickt. Ja, doch, ist schon cool. Aber wie gesagt, technisch so gemacht, die Nippel sind abgedeckt.
Meinst du, ich dachte, das ist hier vielleicht sogar wegretuschiert.
Nein, die sind abgedeckt. Das ist technisch, da legen die einfach mehrere Lagen drunter, da sind die so weg.
Ja, und untenrum würdest du kein Tattoo sehen, denke ich.
Nee, das sind wahrscheinlich 2 bis 5 Schichten noch so drunter.
Genau, also an den Armen, wenn sie an den Armen oder am Dekolleté ein Tattoo hätte.
Genau, oder am Rücken.
Oder am Bauch würdest du es auf jeden Fall sehen.
Ganz genau.
Aber ich glaube, alles ab unter dem Bauchnabel.
Ist nicht zu sehen.
Ja,
genau, da das ist nichts, es auch also eher blickdicht.
Hüfte ist nichts, an Beinen ist nichts zu sehen.
Genau, da ist alles blickdicht.
Genau. Also du würdest jetzt auch keine Unterwäsche sehen.
Nein.
Also keinen Slip oder sowas. Ich finde, es wirkt sehr elegant. Es wirkt elegant und sexy zugleich. Ich finde, es wirkt nicht billig.
Nee, billig wirkt es gar nicht.
Da wir jetzt quasi schon fast eine Stunde aufnehmen, haben wir uns gerade spontan dazu entschieden, jetzt nur noch einen Flop-Look zu zeigen. Zeigen wir uns trotzdem noch einen zweiten Top-Look und versuchen einfach ein bisschen schneller durchzugehen.
Ich finde, wer sich unsere Top-Looks anschaut, wird ein sehr gutes Empfinden für die Kollektion haben. Reden wir lieber noch mal kurz über die Flops.
Gut.
Ich zeig dir meinen Flop. Und das war wirklich schwer. Und ich bin mir auch unsicher, ob das tatsächlich mein tatsächlicher Flop-Look ist.
Ja, mit dem Flop-Look.
Ja, ich zeig dir den.
Was?
Ja.
Das ist Look Nummer 1 gewesen, das weiß ich ganz genau.
Oh, krass, wie gut du bist.
Ja, weil ich überlegt habe, ob ich das als Top nehme.
Wow.
Das findest du ein Flop-Look? Ich beschreibe mir erst kurz.
Ja.
Okay, es ist ein Satin-Rock in hellgrau, relativ fließend, aber jetzt nicht weit ausgestellt. Sie trägt einen Blazer in so blau-gold gemustert. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie Federn, so, aber es sind keine Federn, es ist ja nur das Muster. Es könnten auch einfach so kleine Blöcke sein. Die gehen so auch ein bisschen ineinander über, langärmlich. Und darunter trägt sie eine Weste mit 3 goldenen Knöpfen und einem, ja, so silberblauen Stoffmaterial, auch glänzend. Und sie trägt einen grauen kleinen Hut. Ich weiß nicht, wie man diese Form von Hut nennt. Und dazu trägt sie natürlich auch so blaugraue, also so taubenblaue Pumps, flach. Warum findest du das einen Flop-Look?
Ich finde, das war bei manchen Looks auch so, und den hatte ich jetzt hier eben auch gerade nochmal so gesehen. Also es wirkt ein bisschen wie Pyjama.
Finde ich nicht, okay.
Das finde ich so ein bisschen schwierig, wenn ich legitim, mal davon abgesehen. Aber mir fehlt das an Reiz. Und ich muss auch sagen, so viele, also die Jacke, die ist ja so ein Krawattendessin. Also das ist halt so, ja, kann man wie so ein Krawattenmuster, das klingt jetzt ein bisschen gemein, ist natürlich sehr edel. Auch aufwendig, weil das ein Jacquard ist, aufwendig zu weben, das Ganze. Aber es ist schon auch ein bisschen boring. Also das ist wahrscheinlich kein Luxury.
Ja, deshalb habe ich es auch nicht als, also es war auch nicht unter meinen abgespeicherten Bildern so, die ich als Top-Look nehmen wollte. Aber ich dachte, für einen Einstieg fand ich das eigentlich ganz gut.
Ja, Ich finde es tatsächlich, was ich ja auch vorhin schon mal hatte, ist das Historische. Und ich finde es auch vor allem diese kleinen Hütchen und sowas. Und manche Linienführung fand ich so ein bisschen arabisch. Hm. Also so dieser Gedanke, nicht wirklich, dass man jetzt sagen kann, oh ja, das ist jetzt irgendwie von der und der Region oder sowas. Aber so dieses Bild von einer Zeit von 1001 Nacht.
Hm. Ich habe mir drei Flop-Looks abgespeichert. Und ich habe wirklich gerade überlegt, welchen ich dir zeige, weil ich alle drei wirklich nicht gut finde.
Ja, dann.
Ich habe mich jetzt für einen entschieden.
Oh, schwarz. Wow, bin ich gespannt. Warum? Okay, es ist ein gekreuztes Top in Satin, was im oberen Bereich bestickt ist. Bauch ist frei, Ärmel hat es keine, Schultern sind demnach frei und wie gesagt, es ist gekreuzt. Und dann kommt ein ja knielanger Rock und darunter trägt das Model eine Hose. Das finde ich schon erstmal schwierig, gebe ich ganz offen zu, weil das ist richtig schwierig. Und ja, doch, du hast recht, es könnte tatsächlich wirklich ein richtiger guter Flop werden. Und der Rock ist ein Stufenrock mit Fransen und die Fransen sind aber aus Perlen, also sind aufgefädelte Perlenfransen. Und immer wieder mal so kleine Steinchen auf dem Rock drauf und der ist auch aus Tüll, wie ich sehe. Und die Hose ist offensichtlich so ein sehr Hochglanzgewebe. Ja, das Kin Satong gibt so Hochglanzgewebe. Ist das eine Hose? Vielleicht ist es auch ein Rock, ein langer Rock drunter, könnte auch sein. Die Schuhe finde ich ziemlich cool, die haben so eine Spitze, also aus Spitze, Chiffonspitze. Ja, es ist unharmonisch. Und ich finde auch, das Oberteil sieht echt schief aus.
Schief?
Ja, vielleicht ist es so aus der Bewegung raus, aber es sieht technisch schief aus. Boah, bin ich fies, ne?
Nee, ich habe es ja als Flop-Look ausgewählt. Ich will nochmal die Schuhe sehen.
Ja, es gefällt mir nicht.
Mir gefällt es auch nicht. Ich finde, das Oberteil, es ist ja im Grunde nur wie ein gekreuzter Schal. So, also natürlich ist es ein Top und anders gemacht, aber vom ersten Blick sieht es aus, als hätte sie sich einen Schal umgehangen und schnell mit Stecknadeln festgesteckt. Und dann mag ich den knielangen Rock dazu nicht. Und dann erst recht nicht, dass, ich weiß nicht, ob es ein Rock oder eine Hose ist, ich glaube, ein langer Rock ist es noch drunter. Der dazu gefällt mir auch nicht. Also ich finde, es sieht insgesamt super unharmonisch aus. Ich finde, das war auch einer der stillosesten Looks der Kollektion, weil alles andere war so, ja, und relativ so, manchmal auch so ein bisschen business-taffe Frau-mäßig. Mhm. Manches war sehr elegant, also vieles war sehr fließend und das war wirklich so, wo ich dachte, was soll denn das da? Also das passt gar nicht zu den anderen Sachen und es sieht doch nicht gut aus.
Ja, es ist tatsächlich super unausgewogen und wenn man jetzt betrachtet, dass wir ja von der ganzen Harmonie und Opulenz und all solche Sachen gesprochen haben und man würde sagen, na, eigentlich vermisst man jetzt so diesen mutigen Schritt, das mal aufzubrechen und da mal irgendwas anderes zu machen, um dass man dem Betrachter mal eine Spannung gibt in dieser ganzen fließenden Harmonie, dann ist genau das völlig daneben gegangen.
Ja, finde ich auch.
Schade.
Ja, wie gesagt, in Anbetracht der Zeit, wir haben noch einen Top-Look hier da rausgesucht, den packen wir einfach mit auf unsere Social-Media-Kanäle Lost and Planet Fashion.
Ja.
Guckt sie euch gerne an. Bevor wir jetzt zur letzten Kollektion kommen, nämlich von Dior, hätte ich noch ein paar Sachen für dich, die ich vorbereitet habe.
Komm.
Genau. Ich möchte von dir wissen, ich lasse dich ja gerne schätzen, ne?
Ja.
Ich habe ein paar Sachen zum Thema Opulenz rausgesucht und da bin ich erstmal auf den Preis gegangen. Ich will von dir wissen, wie teuer ist denn das teuerste Kleid der Welt?
Oh mein Gott, du bist doch irre. Okay, gut. Ich hatte schon mal die teuersten Schuhe und die waren 6 Millionen Dollar, glaube ich. Stimmt das? Mein Gott. Fashion ABC. Wer dies noch nicht gehört hat, hier nochmal, das sind die teuersten Schuhe. Das teuerste Kleid kommt heute. Ich schätze mal 10 Millionen Dollar. Ich weiß aber nicht mal, von wem das sein soll. Das ist bestimmt irgendwas ganz Absurdes. Vielleicht Oscar de la Renta oder sowas.
Soll ich dir erstmal das Kleid zeigen, bevor ich sage, von wem es ist?
Ja, oh ja, das ist doch viel spannender. Da könnte ich nämlich rausfinden, wer das gemacht hat. Und dann kann ich vielleicht eine Ableitung zum Preis finden.
Okay, ich zeige dir ein Bild.
Also ein durchschnittliches Haute Couture-Kleid kostet von 40 bis knapp 80.000 Euro. Mein Gott, das soll das teuerste Kleid sein. Es sind einfach wahrscheinlich wieder Diamanten drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, es ist, sorry. Für mich persönlich ist es ein Kleideralbtraum. Es ist offenbar aus einem sehr hochwertigen Satin in wirklich Feuerwehrrot mit viel Glanz. Es hat eine riesige Schleppe, es hat einen Träger und es ist an sich recht tailliert. Aber vor allem auf dem Tragebild sieht man das. Ihr müsst es euch anschauen. Oh Gott, das ist wirklich schwer. Also, ich fange von oben nach unten an. Eine Schulter ist bedeckt. Daraus, aus dem Schulterteil bildet sich ein Knoten, der wiederum in dieses Oberbrustbereichteil reinfließt. In ganz, ganz viele Falten. Über die ganze Hüfte ist Faltungen, die dann wiederum in diese Schleppe sich umwandeln. Und ungefähr 10 cm unter dem Schritt teilt sich das Kleid und ein weiterer Rock in einen etwas anderen Rot kommt raus und bringt sehr viel Falten. Und offenbar ist es halt besetzt mit irgendwelchen Steinen. Ich habe keinerlei Ahnung, welcher Designer dafür verantwortlich ist. Ich persönlich finde es nicht sehr schön und ich kann mir vorstellen, dass das keine Paris Couture ist.
Und nochmal deine Schätzung jetzt, wo du es gesehen hast?
Gut, vielleicht muss ich nochmal runtergehen, aber bei solchen Sachen spinnen die auch ganz gern mal so an Preisen, ne? Ich gehe jetzt mal so auf 1,2 Millionen.
Okay, das Kleid hat einen Namen, es heißt Nightingale of Kuala Lumpur.
Oh Gott, okay, alles klar.
Es besteht aus seidenem roten Chiffon, Satin und Seide. Es ist verziert mit 751 Diamanten und ein 70 Karat Diamant in der Mitte macht es zum teuersten Kleid der Welt.
Naja, gut, okay.
Und es kostet 30 Millionen Dollar.
Ist doch nicht dein Ernst. Ja, es sind die Steine.
Es ist von Faisali Abdullah. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe.
Ja.
Und 2009 wurde es gemacht.
Ja, also es ist absolute Geschmackssache. Vielleicht gefällt es jemandem. Ist ja toll, wenn es jemandem gefällt. Ist super. Also es darf jedem alles gefallen. Um Gottes Willen. Es ist nicht mein Geschmack.
Guck mal, das ist das zweiteuerste Kleid. Gefällt dir das besser?
Okay, oh Gott, das ist das zweiteuerste Kleid. Ist bestimmt auch wieder nur, das ist halt auch gemein, weil du klatsch halt einfach Steine drauf auf irgendein Kleid und sagst, das ist jetzt teuer. Das ist doch nicht gerecht.
Ja, es tut mir auch leid, dass das so ist. Ich kann nichts dafür. Ich habe nur noch den teuersten Kleidern gekauft.
Ja, das hast du völlig richtig gemacht, finde ich auch total gut. Also es ist ein schwarzes Kleid, schmal, bodenlang. Nach unten hin geht es in eine Schleppe über, aber es ist wirklich schmal, also bis zu den Knien ist schmal. Dann hat es im Torsobereich, also bis zur Brust, hat es eine Art Korsett, die so an der Hüfte so ein bisschen ausgestellt ist. Und es hat dann einen Bruch, quasi nach oben hin, dieser Herzausschnitt. Und dann kommt nochmal so ein Schulterteil, was so ein bisschen wie kleine Ärmelchen hat und sowas. Dann ist es offensichtlich auch wieder mit Steinen bestickt oder so. In so Krakelé-Optik und Mustern. Gefällt mir genauso wenig.
Es ist von Debbie Wingham.
Debbie.
Es ist Debbie Winghams Diamond Dress. Und es enthält 50 schwarze Diamanten, je 2 Karat, sowie weiß und rote Diamanten, Goldfäden und Handstickereien aus reinem Platin. Es kostet 17,7 Millionen Dollar und ist aus dem Jahr 2012.
Ja, das ist Opulenz. Das kann man wirklich so sagen. Das ist Opulenz. Ich frage mich echt, du musst ja schon jemanden haben, den du das dann verkaufst.
Das vierteuerste Kleid ist übrigens das Marilyn Monroe Kleid. Das
Weiße mit dem, was von dem typischen Marilyn Monroe Foto ist?
Wo sie gesungen hat.
Ah, okay. Also das ist ja das Kleid, was Kim Kardashian anhatte auf der Met Gala.
Ich glaube, das ist das vierteuerste Kleid.
Oh mein Gott.
Das drittteuerste
was
Kleid.
Was die Frau einfach mal zerstört hat.
Also das drittteuerste habe ich weggelassen. Das teuerste Hochzeitskleid der Welt, will ich noch mal wissen.
Ist es auch so opulent?
Ja, es ist auch opulent. Warte, ich zeig's dir, wenn es dich interessiert.
Ja, also unbedingt. Das Gemeine ist natürlich, dass wir leider echt immer Schwierigkeiten haben, so Preise, ich sag mal so kreativen Modemachern, die solche Riesenteile herstellen, die veröffentlichen den Preis, weil das ist natürlich ein Riesenmarketing für die. Aber jetzt in der Couture, französischen Couture, werden Preise ja, ist ja so. Das ist das teuerste Brautkleid.
Ach. Ja.
Alter Schwede, echt. Okay.
Es ist von Martin Katz und René Strauss aus dem Jahr 2006. Es ist verziert mit 150 Karat Diamanten und wurde für eine Luxushochzeitsmesse entworfen. Und keine Braut hat es je getragen. Und es kostet 12 Millionen Dollar.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Für was denn?
Für eine Luxushochzeitsmesse.
Es ist ein Fishtail-Kleid. Und es hat einen Herzausschnitt und einen Schleier und irgendeine Raffung an der Seite und das war's dann jetzt.
Mhm. Mein
Gott. Und bestimmt mit 6 Millionen Steinen, die
150 Karat Diamanten auf jeden Fall.
Ja, genau, die ein Gesamtgewicht von 7,5 Kilo haben.
Deshalb trägt's wahrscheinlich auch
genau, ganz genau.
Wenn du dich da bekleckerst.
Oh Gott.
Ich möchte von dir wissen, was die teuerste Modeshow aller Zeiten war.
Das könnte durchaus die Fendi-Kollektion gewesen sein auf der großen Mauer in China.
Nein.
Nein? Was ist noch teurer gewesen? Das ist nicht die teuerste Show gewesen. Dann kann das wieder auch nichts kommerziell.
Doch.
Echt jetzt, ja?
Mhm.
Dann, was war denn noch?
2022.
Richtig? 2022?
Mhm. Chanel veranstaltet 2022 eine exklusive Haute-Couture-Show im Schloss Versailles, die nur wenig geladenen Gästen vorbehalten war.
Das echt?
Ja. Die sind so teuer, diese Shows, dass sie nur zu PR-Zwecken veranstaltet werden.
Ah ja, klar.
Dann möchte ich noch wissen, ob du weißt, wer das letzte Valentino-Kleid besitzt, das von Valentino Garavani selber entworfen wurde. 2008 ging der ja in den Ruhestand und sein letztes Design war ein dramatisch rotes Kleid. Und wem hat er es geschenkt?
Was? Oh mein Gott. Hast du ein Bild von dem Kleid?
Nee.
Mhm. Wem hat Valentino das Kleid geschenkt? Ich glaube, der war auch ein ziemlicher Fiesling. Oder ist ja noch ein Fiesling. Der hat übrigens einen Rechtsstreit mit dem anderen Valentino gehabt. Mit dem Mario Valentino. Der ja auch so eine Modefirma hat. Die streiten sich ja ständig um den Namen. Wer hat das Kleid gemacht? Wer hat das bekommen? Nicole Kidman.
Lady Gaga.
Oh mein Gott.
Schön, dass du Nicole Kidman sagst, denn die hat das teuerste Dior-Kleid getragen.
Echt?
Ja. Und zwar 1997 zu den Oscars.
Aha. Ist das weiß?
Nee, ich zeig's dir.
Ich bin schlecht, ich muss noch mehr lernen. Oh, das ist ein John Galliano-Design.
Das ist richtig, korrekt.
Das ist ein John Galliano-Design in Limettengrün. Limettengrün macht immer eine schlanke Figur.
Ja, es ist so ein komisches Grüngelb, ne? Also komisch eher von der Farbe her.
Findest du?
Ja, es ist schon eine eigenwillige Farbe. Nicht, dass sie schlecht ist, aber sie ist eigenwillig.
Ich liebe diese Farbe.
Was? Das hätte ich nie gedacht.
Super Farbe. Na, Toxic Green ist das. Hinten hat es ein Netz oder ein, ja, da ist es transparent, vorne nicht, Satin. Und es ist opulent besteckt, sehr opulent besteckt, obwohl es sehr simpel in der Form ist, aber sehr, sehr edel.
Mhm. Warte, ich guck noch, ob ich noch mehr Kleider habe. Ah ja. Und zwar trug Kate Blanchett zu den Oscars 2014 das teuerste Armani Privé-Kleid.
Ja, das ist top. Transparent und, also nicht weiß, top ist weiß transparent, ist um Gottes Willen. Aber es ist sehr, also auch wieder sehr, sehr transparent.
Hautfarben auf jeden Fall.
Hautfarben, ja. Also sie ist ja auch Markenbotschafterin für Armani. Kate Blanchett, und sie ist die typische Armani-Frau. Sie bringt dieses mit. Sie ist so ganz leicht androgyn, so wesensmäßig, und dennoch hat sie sehr viel Eleganz, sehr viel Ruhe und sehr viel Gelassenheit strahlt sie aus. Es ist ein bodenlanges Kleid mit einer ganz zarten Bestickung oder so, wie so Blütenblätter sind da aufgestickt. Sehr, sehr edel.
Soll ich dir sagen, warum das teuer ist? Also es kostete damals über eine Viertelmillion Dollar.
Wow.
Es ist deshalb teuer, weil es mit über 30.000 Swarovski-Steinen handbestickt wurde. Und es wurde in über 800 Stunden gefertigt.
Ja, verständlich. Sowas ist klasse. Das ist Handwerkskunst. Und da geht das auch. Also ich meine, du brauchst keine Diamanten auf dem Kleid, weil, aber wenn das wirklich auch, technisch und handwerklich wundervoll gemacht ist, dann hat es einfach auch sein Geld verdient, seinen Preis verdient.
Ich habe noch zwei Fakten, die ich gelesen habe und die ich unbedingt dir erzählen muss.
Juhu.
Und zwar geht's um das Thema Fake-Opulenz. Und da habe ich gelesen, dass Kim Kardashian Designer-Fakes kauft, damit sie ihre echten Vintage-Stücke nicht beschädigt.
Was? Und das soll tatsächlich so sein?
Keine Ahnung. Ich habe es gelesen. Und ich habe gelesen, dass Promis Kopien ihrer eigenen Kleider anfertigen lassen und damit sie das Original nicht ruinieren. Ich habe wirklich gelesen, dass einige Stars quasi Nachbildungen tragen, um ihre eigenen Luxussachen zu schützen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also,
das wäre verrückt, oder?
Jetzt müssen wir mal sagen, in den meisten Fällen, wenn jetzt Stars öffentliche Veranstaltungen haben, dann kriegen die die Sachen gestellt. Das sind immer, die haben Stylisten und dann kriegen die das gestellt. Die können da meistens nicht mal selber großartig mitreden, außer die haben Verträge. So. Und welche
das anderen? Stimmt, das Nicole Kidman-Kleid, übrigens, ihr wurde 2 Millionen Dollar gezahlt, damit sie das trägt, das Dior-Kleid.
Ja, ja.
2 Millionen hat sie gekriegt, damit sie dieses Kleid trägt.
Irre, oder?
Das ist doch verrückt, oder?
Ja, aber Dior hat wahrscheinlich exorbitant Parfüm und Lippenstifte verkauft und damit haben die das sofort wieder rein.
Das fand ich Wahnsinn, als ich das gelesen habe.
Sofort wieder drin.
Es ist nicht so, dass man ein super teures Kleid trägt. Nein, du wirst doch noch mit viel bezahlt. Geld dafür bezahlt. Ja. Vor allem mit wie viel Geld? Also,
das ist doch verrückt, oder?
Das ist Wahnsinn. Ob das jetzt mit den Nachbildungen stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn es so wäre, wäre es krass.
Ja, wenn jemand Informationen hat, dann immer her damit. Schickt sie uns, schreibt uns an. Wir freuen uns
darüber. Und macht ihr das selber?
Ja, genau. Ich kann mir gut vorstellen, klar, also wer kann sich das nicht vorstellen, dass Kim Kardashian da sitzt mit so einer Klebepistole und da irgendwo Steine aufklebt?
Nein, ich meine, dass sie irgendwelche Nachbildungen kauft oder was weiß ich. Oder vielleicht eher, dass man Sachen zweimal kauft. Aber das wäre auch sinnlos.
Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre
auch sinnlos, ne? Es macht eigentlich keinen Sinn.
Die müssen ja fast nichts kaufen. Wir haben das ja auch das letzte Mal bei der Versace-Folge schon besprochen. Da hat einfach J.Lo hat einfach einen ganzen Kleiderschrank extra noch geschenkt bekommen.
Ja, vielleicht war das früher mal so. Ich meine, vielleicht war das früher mal so, dass als sie noch nicht so berühmt waren vielleicht. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Gut.
Schwierige
Springen These. Wir, bevor wir jetzt hier noch zu tief in etwas gehen, was wir nicht genau wissen, springen wir jetzt noch schnell zu Dior.
Ja, springen wir ganz schnell zu Dior, aber trotzdem gibt es da ganz viel zu sagen. Dior, das Glanzstück, die Perle des LVMH-Konzerns und wahrscheinlich eines der berühmtesten Modeunternehmen, was es überhaupt gibt. Christian Dior hat dieses Unternehmen 1946, also schon ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, gegründet. Und er selbst hat aber nur 10 Jahre in und für dieses Unternehmen, für sein eigenes Unternehmen gearbeitet. Und er hat aber einen ganz neuen Stil geprägt, nämlich den sogenannten New Look. Heute arbeitet Maria Garcia Chiori, tut mir leid, ich bin kein guter Italiener, für dieses Unternehmen. Und sie ist 1964 in Rom geboren und hat vorher für Fendi gearbeitet und für Valentino. Bei Fendi war sie übrigens mitverantwortlich für die Baguette Bag. Mhm. Aktuell ist es auch so, dass noch bei ihr darüber gestritten wird, dass die Kollektion, über die wir jetzt sprechen, unter Umständen, und das wird nicht nur unter Umständen, es wird tatsächlich so sein, ihre letzte Kollektion war für Dior. Denn wir wissen, Jonathan William Anderson von Loewe geht zu Dior. Und ob er da die Damen oder die Herren macht, ist unklar. Und was mit John Galliano passiert, wissen wir auch noch nicht.
Sehr, sehr spannend. Ich möchte jetzt deinen Top-Look sehen, der Kollektion. Wir haben ja zwei rausgesucht. Wir packen beide auf Social Media. Einen zeigst du mir jetzt. Oder du kannst mir auch gerne beide zeigen. Dann reiße ich es kurz an. Und ja, so machen wir das. Du zeigst mir beide gleichzeitig.
Ich zeig dir beide gleichzeitig. Das ist einmal dieser Look.
Ja, der ist sehr schön. Ist ein bodenlanges Kleid mit einem kleinen Stehkragen, ärmellos, also nur schulterbedeckt schon, aber quasi keine Ärmel dran. Und bis zu der Taille ist es sehr eng,
ja,
und hat an den Seiten offenbar so Korsettstäbe. Und dann ist der Rock quasi ein bisschen ausgestellt, nicht übertrieben, und geht dann so fließend nach unten. Und es ist auch drunter quasi so Stäbe, damit es in Form gehalten wird. Und das ganze Kleid besteht aus, ja, wie einer Häkelspitze, aber wie aus metallischen Fäden. Mhm. Also ganz, ja, passt super zum Thema Opulenz.
Ja,
obwohl der Schnitt das nicht macht, aber man sieht, wie hochwertig es ist.
Ja, es ist wahnsinnig raffiniert.
Ja.
Finde ich. Und das ist jetzt wahrscheinlich so der Gipfel.
Ah, okay. Krass. So ein ähnliches Kleid hatte ich, wo ich fand, dass wir darüber sprechen müssen. Nämlich meins, was ich nicht als Top-Look habe, war im Grunde so ähnlich, bloß in Rosé. Ah,
ja, der ist
auch hat sehr quasi schön. Eine super ausladende Hüftpartie. Das hat nämlich wie so ein
Reifrock
drunter, wie so ein Unterrock. Und da gehen quasi so wie Blüten fallen runter. Also das Oberteil ist auch ganz, ganz zart. Es ist so aus beigen Blütenfedern, hat nur so kleine Trägerchen. Und dann ab der Taille, also es ist eng oben, und ab der Taille geht es super ausladend nach unten. Es ist wie so ein Blütenregen.
Ja.
So sieht es aus.
Das stimmt. Die Grundinspiration der Kollektion ist ja auch, eine punkige Version von Alice im Wunderland zu schaffen. Hm. Das sieht man auch an diesen Iros, die Models so tragen.
Ja. Hier ist mein erster Top-Look.
Ja, wunderschön. Eine sehr, sehr schöne Spitze, also Spitzenkleid. So diese dickere, gequirlte Spitze mit so ganz raffinierten kleinen Puffärmelchen. Finde ich sehr, sehr hübsch. Einen ganz kleinen, süßen Kragen. Und dieses kleine schwarze Bändchen als Gürtel. Sehr edel. Bodenlang. Alles in so einem Cremeton.
Ja, sieht sehr, super, sehr hübsch. Sieht so elegant aus. Ja. Das fällt mir so gut.
Es ist auch wieder historisierend. Sehr historisierend.
Das würde ich auch tragen. Das ist mein zweiter Top-Look.
Aber es jetzt sieht, ja. Eine cremefarbene, fast goldene Jacke. Wie so eine kleine Reiterjacke. Und darunter kommt dann ein Korsett aus so einem, ja, tüllähnlichen Stoff raus. Und einen aufbauschenden, kleinen, voluminösen Rock, der auch wieder aus diesem tüllähnlichen Material ist. Und aber die Schmuckelemente, die sitzen sozusagen darunter. Das ist also, da ist eine Stickung oder Steine sind darunter. Ja, finde ich sehr, sehr schön.
Willst du noch was zu den Schuhen sagen?
Die Schuhe, das sind ja alles ähnlich so Ballerinas gewesen, aber wie Sandalen, nämlich wie so Römer-Sandalen, so gedreht um die Beine, so.
Geschnürt. Ja, wie geschnürt. Als wären sie geschnürt, ja.
Ja, genau, geschnürt. Ja, bis zu den Knien.
Mhm.
Ja.
Ja, sehr schick. Sehr schön, ne? Beides.
Sehr, sehr, sehr schick, ja.
Ja. Was ist denn dein Flop-Look?
Ja, mein Flop-Look ist tatsächlich dieser hier.
Ich zeig dir meinen Flop-Look gleich simultan. Er ist nicht der gleiche, aber fast.
Ah ja, das ist die Schwester davon.
Ja.
Ja, das sind die Schwestern der Flops. Ja, das sind weiße Kleider. Im Prinzip ist es wie die historische Unterwäsche.
Mhm.
Ja. Diese Paniers, die hatten wir ja vorhin schon mal besprochen, also so diese Hüftunterlagen von Rokoko-Kleidern und dann alles in weiß, in so verschiedenen Spitze und Satin und was auch immer. Und dann so Krägen, große Krägen,
ja,
kann man machen, aber ist jetzt natürlich...
Ja, ich fand irgendwie, es sieht fast ein bisschen windelartig aus.
Ja.
Es ist vielleicht jetzt gemein, das zu sagen, aber oben der Bereich ist gar nicht so schlimm. Zeig nochmal deins. Ja, oben der Bereich ist gar nicht so schlimm. Ich finde meins tatsächlich noch schlimmer als deins. Aber mir gefällt beides nicht. Aber dieses Bodyartige, ich weiß nicht, das sieht mir wirklich zu altmodische Nachtwäsche aus.
Ja, es ist ja auch tatsächlich so eine Lochspitze.
Hm.
Es ist Wäschespitze, Lochspitze, wie von Oma. Man kann das machen, aber es wirkt tatsächlich noch mehr wie ein Kostüm.
Ja.
Also für ein Musical ist das wahrscheinlich super passend, wenn du, oder für ein Theater oder Oper oder sowas. Ja, das ist eine tolle Ergänzung. Aber wirklich so vom Modedesign... Naja.
Welche der drei heute besprochenen Kollektionen gefällt dir denn am besten?
Also formal gesehen ist es wahrscheinlich schon die Valentino-Show, die Valentino-Kollektion, weil sie einfach ein Füllhorn der Übertreibung ist.
Mhm.
Und das gefällt mir grundsätzlich schon erstmal ganz gut. Ich bin ein sehr großer Fan aber auch von Maria Garcia, was sie für Dior gemacht hat. Ich kann es nicht verstehen, warum sie gehen muss oder soll. Kann ich leider nicht verstehen. Sie sehr, sehr schön und jugendlich, frech, sehr feministisch, super Feministin für Dior, aber offensichtlich scheinen die Verkaufszahlen nicht zu reichen.
Hm. Also ich mochte die Dior-Show auch sehr gern.
Ja?
Ja. Leider haben wir jetzt wenig Zeit noch darüber zu sprechen, aber insgesamt fand ich das eigentlich sehr schön. Nicht immer alles sehr opulent, vieles schon, aber ich habe zum Beispiel auch ein Outfit mir gespeichert, was wenig Opulenz war, aber sehr elegant trotzdem. Aber doch, insgesamt fand ich das sehr hübsch.
Ja, es waren auch endlos viele Looks.
Ja, das waren auch viele
das
Looks.
Das war total.
Valentino war natürlich am herausstechendsten, das muss man schon sagen.
Ja, das stimmt. Hm. Definitiv.
Ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe das Gefühl, wir enden jede Folge so.
Nein, also ich finde, das hat wundervoll viel Spaß gemacht.
Ja.
Und ich freue mich schon, dass wir ganz bald die nächste Folge aufnehmen dürfen.
Ja, entdeckt alle besprochenen Looks auf unseren Social-Media-Kanälen Lost and Planet Fashion auf TikTok und auf Instagram. Und lasst uns gerne Liebe da, das hilft uns immer sehr, auf den Podcast-Plattformen, wo ihr das gerade hört. Das wäre sehr, sehr schön. Und dann freuen wir uns, euch wieder zu begrüßen in 2 Wochen mit der neuen Folge.
Vielen Dank.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.